Liebe Geschwister im Glauben, was für eine Zeit ist das, in der wir uns gerade befinden? Der Wahnsinn nimmt kein Ende. Ich persönlich, ganz von mir gesprochen, fühle mich völlig trudelnd zwischen dem Alltag, so wie er gerade ist in der Adventszeit, und dem Geschehen um mich herum, was ich so wahrnehme. All das, was ich nämlich so mitkriege, wenn ich unterwegs bin, wenn ich zum Beispiel die Nachrichten lese oder wenn ich mit Menschen im Krankenhaus spreche, die mir von sich erzählen, da nehme ich wahr Unruhe und Hektik, da nehme ich wahr Orientierungslosigkeit und Überforderung, Hektik, naja, und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, auch eine ziemlich große Ärgerlichkeit. Alles scheint in dieser Zeit gerade rastlos und ruhelos zu sein und eigentlich ist es doch der besinnliche Advent, die Zeit der Vorbereitung auf den, der da kommt. Und wenn ich dann so in mich hineinhorche, dann sagt es relativ verhalten und leise, aber doch ganz schön deutlich, boah, ich kann nicht mehr. Wann ist mal endlich Pause und wann wird's mal wieder friedlich? Und dann auf der anderen Seite, wenn ich dann nach Hause komme, dann sind da die Kinder, die zwei Süßen, die da sitzen, zum Beispiel, und diese Zeit so genießen. Jeden Morgen wird der Advent aufgemacht bei uns. Die freuen sich daran, der Adventskalender, die Kerzen. Wann kommt der Weihnachtsbaum? Bei euch steht er schon, bei uns wird er morgen gekauft und aufgestellt. Und dann merke ich, mein Herz ist so ganz anders berührt und erfüllt. Also irgendwie doch eine verrückte Zeit, in der man zwischen dem und dem immer hin und her wabert. Merkwürdig. Für die Kinder ist es eine friedvolle Zeit, auch aufregend. Und eigentlich soll für sie auch alles immer so sein wie immer und ich merke, so ist es auch ein Stück für mich wie immer in dieser Adventszeit, trotz all dem anderen. Ja, was für eine Zeit, welch ein Wahnsinn, in dem wir einfach versuchen weiterzumachen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht geht es euch an der einen oder anderen Stelle ähnlich oder genauso und ihr versteht, was ich meine. In dieser Adventszeit, für diese Adventszeit. Und dann, ich hatte die Predigt fertig und ausgedruckt und habe sie eingetütet und habe dann Freitag auf der Arbeit noch die Tagesschau-App gelesen und dann war es gekürt. Das Wort des Jahres mitgekriegt, was es ist und Krisenmodus, genau. Und dann dachte ich, ja, das passt doch, Krisenmodus, das ist tatsächlich ja diese, also das trifft es genauso. Wir sind in irgendeinem Krisenmodus, seit Corona bis jetzt und irgendwie wird es auch nicht besser. Aber wir sind ja hier, also ich kann schon mal vorwegnehmen, es wird besser. Für den heutigen Sonntag, wir beide haben telefoniert, dann heißt ja immer, hast du ein Thema, hast du einen Text? Und ich habe gesagt, ja, also vorgeschlagen in der landeskirchlichen Predigtordnung sind verschiedene Texte, unter anderem Jesaja. Aber das Alte Testament und ich, wir haben so Berührungsängste, aber ich will auch nicht schon wieder ein Neues Testament. Und Günther sagte dann, ah, Jesaja, toll und brrr. Habt ihr vielleicht an der Lesung gemerkt, ne? Ja, und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Warum nicht mal den Jesaja? So sperrig dieser Predigttext auch ist, aber die Botschaft des zweiten Advents, also die Sonntage haben immer ein Thema, heißt Kopf hoch. Kopf hoch. Das soll eure Glaubenshaltung sein. Habe ich gedacht, okay, dann gucken wir mal, wie das dann funktioniert mit dem Text und dem Kopf hoch. Ich war schon ein bisschen erstmal irritiert. Alle Texte, die in der Predigtordnung sind ja immer 6 Reihen bei uns, vorgeschlagen sind, haben alle einen etwas schwereren Charakter. Und wir haben den Text jetzt gewählt, Jesaja, der steht im 63. Kapitel, Vers 15 bis 64, Vers 3. Und ich lese ihn aus der Basisbibel vor. Da steht also: Schau doch vom Himmel herab, wo du in Herrlichkeit, in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit, wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte. Wir sind deine Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, sodass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust Gutes, die auf dich hoffen. Oder? Manometer. Und ich habe gedacht, ja, kann ich meinen Namen drunter setzen? Wahnsinn. Ich kann diesen Autor, wir nennen ihn Jesaja, verstehen. Wie diese Episode, das, was er schreibt, tatsächlich doch auch mit bis in unsere Zeit hineinpasst. Wo er mich trifft, in dem, was mich gerade bewegt, was ich so am Anfang gesagt habe, wo er trifft, wo wir gerade stehen mit dieser Welt. Ich bin ganz angerührt gewesen und ergriffen von den Worten des Autors, von seiner Vehemenz und von seiner Deutlichkeit, mit der er Gott herbeiruft. Ich habe diesen Text wieder und wieder gelesen und habe gedacht, ja bitte, ja. Warum ist die Welt so und wann nochmal zeigst du dich? Wie war das nochmal? Dieser Text mit diesen Worten, das ist ja eine moderne Übersetzung in der Basisbibel, aber relativ nah am Original dran, die haben eine ungeheure Kraft. Ich habe so einen Sog wahrgenommen beim Lesen, der mich mit hineingezogen hat und es soll die Hörer und Hörerinnen, glaube ich, packen. So ist dieser Text geschrieben. Und ich glaube, dass das ein sehr persönlicher Text von dem Autor war, der sich eben in seiner Zeit befunden hat. Denn der erlebt, dass nichts so ist wie versprochen. Dass nichts kommt wie geplant. Dass das Heil Gottes nach dem Exil, in dem das Volk Israel war, dass sie das Heil Gottes nicht wie hergezaubert erleben. Und ich kann mir das vorstellen, das ist eine ganz schöne Ernüchterung. Die haben daran festgehalten, wenn wir aus dem Exil kommen, dann wird Gott sich zeigen und dann sind wir wieder jemand, das Volk Gottes. Und nichts. Und die Menschen, auch nachvollziehbar, bemerken eine Unruhe. Und auch dieser Autor oder die Autorenschaft, vielleicht sind es mehrere gewesen, die merken, da ist Unruhe unter den Gläubigen, die sich fragen mögen, ja, wo ist denn dieser mächtige Gott, der alles richtet und quasi mit einem Wimpernschlag ganze Völker niederringt? Wo ist er? Jetzt gerade hier, wo wir ihn brauchen. Und wo ist der große Gott, der sein Volk aus jeder Krise führt und sich so ganz beeindruckend und erschreckend zeigen kann als Feuersäule, Donnergrollen, als brennender Dornbusch? Und diese Menschen mögen sich vielleicht denken, naja, die Götter dieser Besatzermacht, die hatten da irgendwie mehr drauf, haben wir den Eindruck. Sie hatten eine bessere Figur gemacht. Die haben ja immerhin die Siege errungen. Und die Herrscher sind gesegnet gewesen. Also warum sollen wir es uns da nicht einfach machen? Oh je, da muss so ein Prophet, der Hüter der Gemeinde, der Beauftragte des Allerhöchsten, gegenwirken. Und dieser hält fest an dem Programm, das sein Name mit sich bringt. Jesaja, Gott rettet. Gott alleine rettet. Darauf soll sich das Volk verlassen. Darauf soll es warten. Kein Bündnis mit anderen Machthabern gegen die Besatzer war gewünscht oder wird helfen. Nein, das ist verboten. Macht das nicht. Wartet darauf, dass Gott rettet. Kein Abwenden von ihm hin zu anderen Göttern, die da im Umlauf sind. Verboten und eigentlich ja auch unsinnig, denn wie er sagt, kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Und dann, das finde ich super stark in dem Text, beschreibt er seinen Gott wie folgt: voll brennender Liebe, voll von Mitgefühl, mächtig, barmherzig, ein Vater, und im späteren Verlauf nennt er ihn auch Mutter. Er ist der Befreier, der Erlöser. Sogar furchtbar und erschreckend kann er sein, aber, so schreibt er weiter, er allein tut denen Gutes, die auf ihn hoffen. Das weiß er, davon ist er felsenfest überzeugt. Und ich glaube, das ist sowas, was diesen Text ansprechend macht. Da wird ein Bild gezeichnet von Gott, aber nicht so mit weißem Rauschebart, sondern von seinen Eigenschaften, von dem, worauf wir uns bis heute ja verlassen dürfen und wo sich auch eben die, die gerade erleben in dieser Zeit des Jesaja, dass sich nicht so ergibt, wie die Verheißung eigentlich gesagt hat, die kriegen ein Bild von Gott gezeichnet, das ganz klar macht, daneben gibt es nichts anderes, es gibt auch nichts Besseres, Gott alleine rettet. Auf jeden Fall, finde ich, holt dieses Bild uns, beziehungsweise eigentlich holt das Bild Gott in unsere Nähe. Für all die, die ihn bedürfen, damals in dem Exil, als Jesaja dem Volk predigte, und ich finde auch heute in dieser Zeit der Unruhe und des Unfriedens, holt es Gott wieder in unsere Nähe mit all diesen Eigenschaften, Mitgefühl, mächtig, barmherzig, wie ein Vater und eine Mutter, erschreckend und trotzdem zuverlässig und gnädig. In unserer Zeit hinein stellen sich genauso passend die Fragen, die Jesaja ja auch stellt. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Warum eigentlich verliert der Glaube an Bedeutung in unserer Gesellschaft, während aber zum Beispiel diese Vorweihnachtszeit immer bunter wird? Ich weiß nicht, wer sich schon mal ins Zentrum getraut hat, ich nicht, aber ich habe es mir erzählen lassen und ich sehe nur immer die Autoschlangen, die dahin pilgern. Bunt, laut, aber das, wofür es doch eigentlich steht, das tritt völlig dahinter zurück. Ich war gestern mit Schulfreunden essen und der eine Schulfreund ist Lehrer geworden, unter anderem auch für evangelische Religion, und hat ich habe dann gefragt, und wie ist das so, wo bist du denn, in welcher Schule? Und er ist in Kevela, ist ja sehr katholisch. Und dann habe ich gesagt, oh, da hast du aber auch einen schweren Stand, so als evangelischer Religionslehrer. Und er sagte, wir mussten jetzt praktische Philosophie einführen, weil sich keiner mehr zum Religionsunterricht anmeldet. Nicht mal mehr im katholisch geprägten Kevela. Also selbst die kommen nicht mehr. Und dann finde ich, diese Fragen, denen sind die auf einmal ganz nah. Warum gehen wir da in die Irre? Warum ist es in der Bedeutungslosigkeit mit unserem Glauben? Seit wann genügen wir uns eigentlich selbst und wir brauchen diesen Anker nicht mehr? Für mich ist der Glaube ein Anker, der in stürmischen Zeiten Bodenhaftung gewährt. Wir folgen dem, was die ewig schlechten und schlecht geredeten Nachrichten erträglich macht, irgendwie. Für die einen wird es dann auch gesundheitsgefährdend, das sind viele, die ich auch in der Psychiatrie erlebe, die einfach das nicht mehr ertragen können und dann bei uns zur Ausnüchterung und zum Entzug landen. Das sind die, die sich nur noch betäuben können, mit welchen Mitteln auch immer, weil sie es nicht anders aushalten. Und für die anderen muss es dann vielleicht schrill und laut und bunt sein, damit das andere nicht so in den Kopf dringt. Aber Gott sei Dank erlebe ich in der Seelsorge, in den Gesprächen, dass doch viele noch an eine höhere Macht glauben. Manche benennen diese Macht auch als Gott. Für andere, die wissen noch nicht, was es ist, aber sie sagen, da ist was in meinem Leben, das mir eben genau diese Bodenhaftung gibt, das mir Halt verleiht, das ich brauche. Dass sie in der Krise begleitet, dass sie mitnehmen in die Seelsorgegespräche und das auch mit Fragen und Zweifeln überhäuft wird und dem trotzdem standhält. Das ist für die ganz wichtig. Also da gibt es viele, viele Menschen, die in den Gesprächen sagen, ja, aber da irgendeine Macht gibt es da. Da ist was zwischen Himmel und Erde, was uns hält. Und das finde ich schön bei all dieser Trostlosigkeit vielleicht, die man drumherum erleben würde. In der Vorbereitung zu dem Predigttext habe ich auch so ein bisschen in der Fachliteratur, wenn der Fachmann hier sitzt, dann wollte ich ja auch nicht untergehen, gelesen und habe mich ja etwas eingelesen, weil ich ja mit Jesaja und so, klar, man kennt ihn aus dem Studium, das ist wichtig auch, verkündigend, aber habe gefunden zu diesem dritten Jesaja, Trito-Jesaja-Komplex, aus dem der Text ist, da stand ein Satz drin, den fand ich sehr schön. Die Heilzeit wird gewiss kommen, schreibt die Forschung. Voraussetzung ist aber gegen Haggai und Zacharja nicht mehr der Bau des Tempels. Da haben die ja drauf gewartet, das hat ja nicht stattgefunden, weswegen ja dieser Text auch entstanden ist. Nicht der Bau des Tempels ist mehr wichtig, sondern dass das Volk sein Verhalten ändert. Und dann dachte ich, ja, auch da wieder so in unserer Zeit, der Glaube irgendwie ist wichtig, aber in die Kirche ist schwierig, neue Leute wieder für die Kirche zu gewinnen. Also vielleicht ist der Tempel gar nicht mehr so wichtig, sondern dass wir Vorbilder im Verhalten sind. Denn das bedeutet für mich, dass Jesaja auch sagt, macht das Gelingen von Gottes Heilsplan nicht an den Sonntagsgottesdiensten zum Beispiel nur fest. Auch das ist ja wichtig, dass wir in der Gemeinschaft zusammenfinden, dass wir Verkündigung machen, singen und beten, dass wir den Segen zugesprochen kriegen. Aber macht es nicht mehr von dem Gelingen fest, dass der zerstörte Tempel zum Beispiel in Jerusalem aufgebaut wird, sondern werdet doch selbst zu einem Tempel, so wie ihr lebt, dass es vorbildhaft ist. Also ein gottgefälliges Leben führt, so wie man früher gesagt hat. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht ist das so, dass wir heute nicht mehr allen Gebäuden hinterher trauern sollen, die wir ja gerade mehr oder weniger abstoßen. Das ist ja bei uns in der Landeskirche gerade großer Prozess. Da wird zugemacht und zusammengelegt und fusioniert und geguckt mit Gebäudeplänen, was wird gehalten, was kommt weg. Und natürlich ist das traurig für die Menschen, die da lange ein Gemeindeleben gelebt haben. Aber vielleicht nehmen wir viel mehr mit in uns aus diesen ganzen Zeiten, was wir dann an andere Orte tragen können. Vielleicht gibt es auch neben den gemeinschaftlichen Gottesdiensten andere Wege, die frohe Botschaft zu verkünden. Und Gott geht doch auch immer wieder neu auf Menschen zu. Er sitzt nicht auf seinem Thron oder schwebt in fernen Sphären, sondern er zeigt sich doch immer wieder und er berührt immer wieder neu die Herzen. Er leitet und begleitet uns, seine Kinder, durch unser ganzes Leben, wenn wir ihn denn lassen. Und das ist doch eigentlich die frohe Botschaft, die wir den schlechten Nachrichten, die wir so hören, entgegenhalten können. Weil wir das doch auch glauben. Kopf hoch, das Thema des zweiten Adventssonntages und der Woche, die folgt. Kopf hoch, das soll eure Glaubenshaltung sein. Vielleicht, dieser Text ist ja sehr endzeitlich auch geprägt, aber das Ende der Beziehung mit Gott ist ja damit überhaupt nicht gemeint. Vielleicht wird alles anders werden, aber die Liebe Gottes zu uns und die Möglichkeit, an ihm festzuhalten, bleibt. Jesaja fordert eigentlich programmatisch: ändert das Verhalten, ändert euer Verhalten, erkennt Gott als den an, der er ist und war und immer und ewig sein wird, der Befreier und der Erlöser. Und für uns als Christinnen und Christen, wenn ich jetzt aus dem Alttestamentlichen den Bogen schlage zu uns, dann zeigt Gott ja, dass er neu auf uns zugekommen ist, wenn wir nun in der Adventszeit ja warten auf das Erscheinen in dem Kind in der Krippe, auf die Geburt Jesu Christi, wenn wir auf Weihnachten hingehen und uns an den Sonntagen immer wieder neu darauf einlassen. Wir bereiten uns ja nicht nur vor, indem wir das Haus schmücken, putzen und Kekse backen, das gehört, finde ich, mit dazu, aber auch dabei das Innerliche aufräumen. Unsere Haltung zum Leben, zum Nächsten, in der Gemeinschaft, wie wir miteinander in Kontakt sind und auch wie wir mit denen in Kontakt sind, die es uns manchmal schwer machen. Und wie wir umgehen mit Herausforderungen, die auch immer wieder neu unsere innere Haltung als Christinnen und Christen auffordern oder ja, schwierig machen, immer wieder neu herausfordern. Der Advent ist eine besinnliche Zeit, in der wir Gott auch fragen dürfen, wo er bleibt, warum er so handelt, wie er es tut, warum es so geschieht, wie es sein soll und warum seine Gedanken zu hoch sind für uns und er es uns nicht ein bisschen einfacher machen kann. Dennoch soll unser Lob sein, einfacher als in einem Kind zu erscheinen und mit den Menschen den Weg zu gehen bis hin zum Tod am Kreuz, damit in der Auferweckung schlussendlich alles, was uns von Gott selbst fernhält, überwunden wird. Einfacher geht es ja eigentlich doch auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Kopf hoch, damit wir sehen, dass Gott kommt. Oder mit Lukas: seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Jesaja hat so formuliert: noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust Gutes denen, die auf dich hoffen. Amen und eine gesegnete Adventszeit uns allen. Amen.